Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und die erste Frage, die ich heute dem Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Uni Hamburg und der Freien Uni Berlin, stellen muss, natürlich, weil das Thema darauf hinzieht, ist: Lieber Herr Lenzen, wie sehr haben Sie unter den Streiks der vergangenen Wochen und Monate, muss man jetzt ja fast schon sagen, gelitten?
Also ich persönlich nicht, weil ich in meinem Zustand als jemand, der nicht mehr im aktiven Dienst ist, natürlich nicht jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Und als jemand, der auf dem Lande lebt, fahre ich sowieso mit dem Auto, da gibt es gar keine Alternative. Aber viele in meiner Nähe leiden natürlich darunter, zumal sie, wenn sie dann die Alternative Auto fahren wählen, sich in der Stadt nicht mehr bewegen können oder keine Parkplätze kriegen. Das ist natürlich ein Problem, aber ich denke, das sollte bei der ganzen Betrachtung nicht im Vordergrund stehen, sondern wir haben es eigentlich mit einem grundsätzlichen Problem zu tun, nämlich der Frage der Verpflichtung von Menschen, die Berufe ausüben, gegenüber der Gesamtgesellschaft und nicht nur gegenüber sich selbst.
Und das ist die Frage, über die wir uns heute unterhalten wollen. Die Frage ist, wie viel Streik ist legitim? Und ich merke, dass Sie einen Unterschied machen, ob jemand wie ein Lokomotivführer streikt oder was könnte man jetzt, keine Ahnung, jetzt jemand, der in der Versicherung arbeitet. Das ist für Sie ein Unterschied?
Oder ein Bäckergeselle oder ein beliebiger Handwerker. Das ist natürlich was anderes. Der ist woanders beschäftigt. Da stellt sich das Problem in der Regel ja auch nicht, weil das persönliche Verhältnisse sind. Die großen Unternehmen sind das Problem und die Bahn ist nun mal unglücklicherweise zu einem Unternehmen gemacht worden. Und damit sind die ganzen Probleme entstanden. Ich darf daran erinnern, die Bahn war ursprünglich kein Unternehmen, sondern ein staatlicher Betrieb. Und sowohl die Lokführer als auch das Personal, was in den Zügen arbeitete, waren in der Regel Beamte. Mit anderen Worten, sie hatten ein Streikverbot, was ja häufig auch übersehen wird, wenn man auf den Beamten rumprügelt, dass das natürlich ein wesentlicher Punkt des Beamtentums ist, dass sie zur Treue gegenüber dem Staat verpflichtet sind. Und das ist sehr viel wert. Wir haben im Übrigen auch in der Folge all dieser Entscheidungen gar nicht mehr so viel Beamte, also 11% der im öffentlichen Dienst Beschäftigten sind noch Beamte. Nur zum Vergleich, man hat ja immer gesagt, Deutschland ist so ein Beamtenstaat. In Norwegen, wo man das nicht vermuten würde, sind es über 30%.
Aber das wäre dann fast schon ein Plädoyer dafür, alle kritische Infrastruktur überall, wo systemrelevante Dinge passieren, mit Beamten zu besetzen.
Also man muss in der Tat jetzt ja einen Faktor mit hineinnehmen, den es bis dato nicht gegeben hat. Wir sind in einer Situation, wo die Wahrscheinlichkeit eines Krieges größer als 50% ist, in irgendeiner Form daran beteiligt zu werden. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt nicht die Beine in die Hand nehmen und die Infrastruktur daraufhin checken, wo es unmöglich gemacht werden muss, dass Streiks dazu führen, dass wir kein Wasser mehr haben, dass wir keinen Strom mehr haben, dass wir kein Gas mehr haben, dass die Straßen nicht benutzbar sind und vieles andere. Übrigens auch die Frage der Liefersicherheit von Lebensmitteln. Das muss gecheckt werden und es muss überlegt werden, an welchen Stellen man dieses mit einem anderen Typus von Beschäftigungsverhältnissen versehen werden kann. Ob das dann sich Beamte nennt oder nicht, ist egal. Es ist natürlich klar, wenn man dafür Menschen gewinnen will, muss man ihnen auch was bieten. Das eine ist die Arbeitsplatzsicherheit, die Unkündbarkeit. Das ist viel wert in Zeiten, wo wir es mit Arbeitslosigkeit zu tun haben. Im Augenblick ist es nicht so wahnsinnig viel wert, weil jemand, der irgendwo geht, auch eine gute Chance hat, wieder woanders anzukommen.
Wobei man muss da, aber es ist ein anderes Thema, man muss ja auch mal dazu sagen, allein die Sicherheit der Altersvorsorge ist natürlich etwas, was das Beamtendasein nicht unattraktiv macht. Nach diesen ganzen Streiks, insbesondere nach diesen ewig langen Streiks der Gewerkschaft der Lokomotivführer, gab es die Diskussion, zumindest brach sie an im politischen Berlin, ob man am Streikrecht etwas ändern sollte. Daraus war ja zu hören, irgendwie, dass es irgendwie limitiert werden soll. Der Bundeskanzler hat sich dann klar dazu geäußert. Wenig überraschend für einen Sozialdemokrat, dass er gesagt hat, nein, das Streikrecht, so wie es ist, hat sich bewährt. Wie sehen Sie das, wenn Sie angucken, dass ja Herr Wieselski von der Gewerkschaft der Lokomotivführer so lange streikt, einfach bis seine Maximalforderung mehr oder weniger durchgekommen ist?
Wir haben das ja ein einziges Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt, als ein Gewerkschaftsboss namens Klunker damals durchzusetzen versuchte, 12% plus. Das war auch in einer Phase Anfang der 70er Jahre, wo die Inflation sehr hoch war. Darüber unter anderem ist auch Brandt gescheitert. Das war sozusagen der erste Anlass einer Kritik ihm gegenüber, dass er das nicht lösen konnte. Also kurzum, es wurde fast die Summe bezahlt, die gefordert wurde. Aber es kommt natürlich sofort die Frage auf, gerade bei der kritischen Infrastruktur, mal sehr abstrakt formuliert, wieso soll die Allgemeinheit eigentlich, die die Bahn benutzt, warum soll die Allgemeinheit eigentlich für die Inflationsrisiken eines Lokführers aufkommen? Das ist ja bei dem Bäckermeister auch nicht so. Also mit anderen Worten, hier wird so ein bisschen Maß und Ziel verloren, wenn man sagt, wir wollen einen vollen Ausgleich. Nicht alle anderen haben einen vollen Ausgleich, nur die anderen sitzen nicht an einem Hebel, wo man das gesamte System lahmlegen kann. Und das zu nutzen, ist nicht in Ordnung. Natürlich muss es Lohnerhöhungen geben. Ob es auch die 35-Stunden-Woche geben muss, ist eine andere Frage. Das stellt sich dann ja in anderen Bereichen auch so vor, sofort. Wenn ich dann denke, mein Vater in den 50er Jahren hat 45 Stunden arbeiten müssen, öffentlichen Dienst. Also insofern stehen wir schon nicht so schlecht da.
Das stimmt. Man muss ja auch dazu sagen, dass wenn man über die Frage spricht, wie viel Streik ist legitim, man auch schnell zu einem Punkt kommt, an dem man feststellt, dass es eben Menschen gibt, die viel größere Möglichkeiten haben. Sie haben es eben gesagt, die Lokführer, vielleicht auch medizinisches Personal, Bodenpersonal am Flughafen, die viel größere Möglichkeiten haben, ihre Forderungen durchzusetzen, weil ihr Streik was bewirkt. Während es, nehmen wir jetzt mal an, wenn alle Mitarbeiter von Büchereien streiken würden, so, dann würden die im Zweifel 2, 3, 4 Wochen streiken und keiner wird es merken.
Genau so ist es. Und es wird ja gerne von Gerechtigkeit gesprochen in unserem Lande. Das ist natürlich sozusagen eine Ungerechtigkeit zwischen den Arbeitnehmergruppen, wo einige über Waffen verfügen, in Anführungsstrichen, nämlich den Laden lahmzulegen und andere nicht, und das im Grunde folgenlos ist. Ich habe das auch selbst als Präsident öfter erlebt. Dann wurden Streiks in Universitäten versucht, solange nicht Krankenhäuser davon betroffen sind, hat man gesagt, ja, wen macht das aus, oder streiken, das hat keine Folgen. Und insofern ist das da auch eher selten.
Wie kann man aber diese Ungerechtigkeit ausgleichen? Eigentlich nicht, gar nicht, oder? Gesetzlich, man kann nichts nehmen. Also, aber es ist schlicht einfach, die einen haben es halt deutlich einfacher, ihre Dinge durchzusetzen. Und dann kann es denen im Zweifel, kann denen ja auch die Reaktion der Menschen egal sein, weil die Lokomotivführer wissen, egal was sie machen, die Leute sind auf die Bahn angewiesen. Die Piloten wissen, egal was sie machen, die Leute müssen weiter fliegen.
So ist es. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, dass das Ziel nicht die Erhöhung des Gehalts wäre, sondern eine allgemein kritische politische Situation mit sehr vielen Differenzen existiert und sich Berufsgruppen entscheiden, sich dort einzumischen. Das ist zwar nach der Verfassung verboten, aber es wird ja doch immer mal wieder versucht. Dann hätten theoretisch solche Gruppen, die an der Infrastruktur leben und arbeiten, die Möglichkeit, die gesamte Politik der Bundesrepublik mitzubestimmen. Denken Sie mal, Transport von Waffen in die Ukraine. Wenn jetzt das Transportpersonal sagt, wir transportieren nichts zurzeit, dann ist das möglicherweise kriegsentscheidend. Und das kann natürlich nicht sein. Also brauchen wir hier eine Klammer um die Berufe, die lebenswichtig sein können für uns, aber auch für andere.
Aber das heißt, müsste man dann bei denen das Streikrecht in irgendeiner Form limitieren?
Ich glaube, ich würde gar nicht so sehr an das Streikrecht gehen, sondern ich glaube, wir brauchen einen Typus, und das war ja nicht falsch, das Beamtentum, einen Typus von Beschäftigtenverhältnissen, die dem Beamtentum nahe kommen. Man muss sich das nochmal historisch vor Augen führen. Nehmen wir mal so etwas, was sozusagen sehr beamtisch ursprünglich war, das ist der Kriegsdienst. Noch im 18. Jahrhundert war es so, dass Soldaten Söldner waren. Das heißt, die wurden angeworben, aber es gab natürlich keine Wehrpflicht und Verpflichtungen, so etwas zu tun. Der Beamtenstatus ist erst im Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert wichtig geworden, weil es dann darum ging, hoheitliche Aufgaben, wie die heißen, einzuklammern und dafür zu sorgen, dass der Staat nicht darunter leidet, wenn Menschen Arbeit verweigern. Und das hat zum Teil natürlich ausufernde Konsequenzen gehabt, wenn man daran denkt, dass Professoren Beamte sind. Das ist zu Recht keine hoheitliche Aufgabe. Der einzige Teil, der daran hoheitlich ist, ist die Prüfungsarbeit. Das heißt, sicherzustellen, dass hier nicht geschummelt wird, weil der Professor, die Professorin im Auftrag des Staates handelt. Das gilt auch für Lehrer. Deswegen waren die sehr lange ja grundsätzlich beamtet, sind es aber nicht mehr in allen Bundesländern. Das heißt also, man hat im 19. Jahrhundert insbesondere Berufe identifiziert, die hoheitlich sind, wo der Staat ein Interesse haben muss. Und das aufzulösen ist ja ein Produkt der 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, als Beratungsfirmen sozusagen ausgeschwärmt sind im Auftrag des Staates und versuchen sollten zu schauen, was man von staatlichen Aufgaben alles in Privatunternehmen oder privatähnliche Unternehmen überführen kann. Dazu gehört beispielsweise ein Teil des Transportwesens der Bundeswehr. Wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, sieht man ja ab und zu Fahrzeuge, da steht auch dort der Bundeswehr oder ich weiß nicht genau, wie das heißt. Die sind quasi privatisiert und die Hoffnung war ja, dass durch so eine Art Wettbewerb auch bei der Bahn, dass durch so eine Art Wettbewerb die Bedingungen besser werden, die Leistungen besser werden und so
weiter. Aber ich will mal sagen, das ist ja auch tatsächlich so gekommen. Vielleicht nicht bei der Deutschen Bahn, aber bei den ganzen anderen Bahnen, ne? Ich nehme zum Beispiel die Nord-Ostsee-Bahn, mit der ich gern fahre, oder andere Regionalverkehrszüge, die sind pünktlich, die sind sauber, die sind gut organisiert. Also es hat funktioniert. Es funktioniert meiner Meinung nach deshalb bei der Deutschen Bahn nicht, weil eben der Staat immer noch daran beteiligt ist. Ehrlich gesagt, ist es ein Staatsunternehmen.
Ja, der ist, wollte ich sagen, er ist ja nicht nur beteiligt, es gehört ihm.
Genau.
Er schießt mein Geld zu, um das überhaupt aufrechtzuerhalten. Und er hat natürlich die Dinge übrig, die nicht attraktiv sind. Ein Metronom zu machen oder ähnliche kleine Bahnen, die auf attraktiven Strecken unterwegs sind, das ist ja kein Kunststück. Aber das ist ja kein Wettbewerb, der sich positiv auf die Deutsche Bahn ausgewirkt hätte. Im Gegenteil, das ist in gewisser Weise eine allerdings sehr große Resterampe geworden.
Ja, aber in anderen Bereichen, wo das passiert ist, nehmen wir mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich finde schon, durch die Einführung der privaten Medien, privaten Fernsehsender, hat sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein bisschen bewegt. Ich will noch was anderes sagen, weil Sie das eben sagten, irgendwie hätte man damals in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geguckt, wo kann man Staatsunternehmen privatisieren. Und ich finde, die Grundidee ist richtig. Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil mein Eindruck ist, dass der Staat als Unternehmen ganz schwierig funktioniert zum Teil. Nehmen wir mal das einfache Beispiel Bundeswehr, wo wir jetzt alle drüber sprechen und wo jeder zugibt, diese Bundeswehr ist in einem Zustand, der wirklich fast schon bemitleidenswert ist. Auf jeden Fall nicht gut.
Ja gut.
Aber ja, nochmal, ich will nur kurz den Gedanken zu Ende bringen. Irgendwie, der Staat gibt ungefähr 58 Milliarden Euro, hat in den vergangenen Jahren 58 Milliarden Euro ausgegeben, Deutschland, für seine Verteidigung, ist damit unter den Top 10, was die Ausgaben anbelangt, und kriegt es trotzdem nicht hin, dass wir eine halbwegs vernünftige Bundeswehr haben. Also wir sagen, der Staat ist mit solchen Sachen oft überfordert.
Ja, nun wird ja keiner fordern wollen, des Wettbewerbs willen, zusätzlich private Armeen zuzulassen.
Nein, das meine ich, aber ich meine das Beispiel, ne? Als Beispiel dafür, der Staat als sozusagen Unternehmer, schwierig.
Ja, das ist richtig, aber das hätte man auch lösen können, indem man unternehmerische Elemente zugelassen hätte, aber nicht das ganze Unternehmen privatisiert. Das ist ja der wesentliche Unterschied. Das heißt, es muss attraktiv sein, für die Beschäftigten innerhalb des Unternehmens in eine wettbewerbliche Situation zu kommen. Und das scheint nicht gelungen zu sein, sonst wären wir nicht in der Situation, in der wir sind, sodass man gerne Leistungsträger ist.
Ich will noch auf einen anderen Punkt kommen, weil ich das gehört habe von Gewerkschaften, die gefragt wurden, Gewerkschaftsvertretern, die gefragt wurden, warum stellt ihr dieses Jahr so extreme Forderungen? Ja, in allen Bereichen, also wo es dann um Gehaltserhöhungen gerne mal im zweistelligen Prozentbereich geht. Und dann sagten die, naja, einerseits hängt das natürlich mit der Inflation im vergangenen Jahr zusammen, die jetzt ja zwar abflacht, aber natürlich dazu führt, dass die Preise immer noch steigen. Und andererseits sagten sie, der Druck aus der Bevölkerung, aus unseren Mitgliedern, aus den Menschen in den Firmen ist so unglaublich groß, dass wir uns jetzt so mit Zwischenlösungen nicht mehr zufrieden geben können. Und die Leute merken ja auch, und das stimmt ja auch, und deshalb sind, glaube ich, die Streiks so, wie sie sind, die Leute merken ja auch, dass es jetzt im Moment ein Arbeitnehmermarkt ist und eben kein Arbeitgebermarkt mehr.
Ja, das ist vollkommen richtig. Dass das so ist, nicht, dass es ein solcher Markt ist, sondern dass diese Forderungen entstehen, hat natürlich auch was zu tun mit der Grundmentalität, einer Anspruchshaltung, die wie selbstverständlich davon ausgeht, dass der Status quo gewahrt werden muss. Mit anderen Worten, in diesen Krisensituationen, in denen wir uns im Augenblick befinden, einer mehrfachen Krise, haben sich nur sehr wenige Menschen mit dem Gedanken befasst, dass es nicht so weitergehen wird, dass es nicht denselben Lebensstandard weitergeben wird und nicht man fordern kann, dass das so ist, kann man fordern, aber man kann es nicht durchsetzen. Habeck hat das ja beispielsweise auch gesagt, die Durchsetzung von Klimazielen wird wehtun. Das heißt, das erzeugt Kosten, sei es bei der Miete, sei es, wenn man Häuser baut und so weiter. Das ist so. Man kann deswegen ja diese Ziele nicht aufgeben. Aber man muss hier etwas tun, was ja Schiller in den 70er Jahren gemacht hat, zu versuchen.
Karl Schiller, muss man sagen, jetzt nicht
so ein Ding. Der damalige Wirtschaftsminister. Wie kriegt man das hin, dass man sozusagen ein Stillhalteabkommen für einen gewissen Zeitraum verabredet, damit uns nicht einfach aushubert und ja die Inflation ja wieder vorangetrieben wird?
Kann man von den Leuten ein Stillhalteabkommen verlangen, nachdem alle gemerkt haben, mein Gott, die Preise sind so enorm gestiegen, das Geld, was ich jetzt verdiene, ist so viel weniger wert, dass ich mir eben vieles nicht mehr leisten kann. Das kann man natürlich, da kann man schon verstehen, dass Leute sagen, wir wollen jetzt mal einen Schluck aus der Pulle. Auch wenn sie sehen, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, dass die Hamburger Sparkasse jetzt verkündet hat, dass sie in den nächsten 10 Jahren von ihren 4.400 Arbeitsplätzen, Achtung, 2.500 neu besetzen muss. Also mit anderen Worten, ich kann es mir aussuchen, wenn du mir nicht zahlst, gehe ich woanders hin.
Das ist richtig, das ist eine Faktizität. Aber ich rede hier nicht über Faktizitäten, sondern über Mentalitäten. Und wenn wir es nicht schaffen, in diesem Lande sozusagen eine Auffassungskohärenz über das herzustellen, was wichtig ist, und das ist nicht Konsum, sondern ein Zusammenhalt, ein sozialer Zusammenhalt, der uns stabilisiert und diesen gesamten Betrieb Deutschland überhaupt erhält. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann müssen wir da nur noch zuschauen, was dann passieren wird. Es gibt einen Herrn im Osten dieser Welt, von hier aus gesehen, der nur darauf wartet. Und das scheint noch nicht angekommen zu sein. Aber vielleicht nochmal zurück auf diese Frage, wie kann man das sichern? Ich will das an einem Beispiel sagen. Nehmen wir mal an, in einem Spielzeugwerk streiken die Mitarbeiter, ein Werk, was kleine Plastikmännchen herstellt. Dann ist das völlig in Ordnung, das kann man machen und man muss dann sehen, wie der Eigentümer oder der Konzern damit umgeht. Aber eins muss klar sein, die Werksfeuerwehr, die kann nicht streiken, die zu dem Betrieb gehört. Das heißt, für diese Werksfeuerwehr, die sicherstellt, dass nicht das ganze Gelände abbrennt, für die Werksfeuerwehr muss sowas wie eine Notdienstverordnung gelten, eine staatliche, in der enthalten ist, dass solche Berufsinhaber nicht streiken können. So, Punkt. Dafür muss man ihnen eine Kompensation geben. Das ist auch klar, sonst macht das keiner. Aber die kann ihnen höheren Gehalt, aber eben auch in Sicherheit liegen, oder Sie haben ganz am Anfang darauf hingewiesen, auch in der Absicherung der Altersversorgung.
Und Sie haben ja mit einer Sache recht, man muss halt aufpassen, oder man muss im Kopf haben, dass diese Möglichkeiten des Streikens natürlich auch dazu führen können, dass bestimmte Gruppen politischen Einfluss nehmen können. Wie weit das geht, haben wir bei den Bauern gesehen, ne? Also mir war deren politischer Einfluss so nicht bewusst und ist mir jetzt durch deren Aktion erst bewusst geworden.
Das ist richtig. Nun ist es in diesem Fall nicht so, dass die Bauern durchgängig sozusagen einer bestimmten Partei anhängen und versuchen, deren Einfluss zu vergrößern. Aber theoretisch wäre das möglich, dass man sich sozusagen an eine Partei anhängt oder an eine parteiliche Forderung einer Entwicklung. Nehmen Sie jetzt die Frage des Involvements in den Ukraine-Krieg. Da gibt es ja absolut unterschiedliche Auffassungen darüber. Und dann ist das entscheidend für den Kriegsverlauf, wenn durch Streiks bestimmte Dinge verhindert oder ermöglicht werden.
Lieber Herr Lenz, ich habe wieder viel gelernt und wir sprechen uns dann das nächste Mal wieder mit einem Thema, das kann ich schon mal verraten, das von Ihnen kommt, das mich überrascht hat. Es geht um Kinder und den Krieg. Bis dahin.
Ja, bis dahin. Alles Gute.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.